Ich frage mich ohnehin manchmal was bei extremen Kräften, was die wirklich ändern wollen oder ob es einfach nur das Reiten auf Unzufriedenheit ist. Ich bin auch nicht so unterwegs wie, es wird alles schwieriger, ihr müsst alle verzichten. Also diese Verzichtsrhetorik finde ich ganz, ganz furchtbar. Ich traue Menschen zu, dass sie nicht ausschließlich Egoisten sind. Ich glaube, das macht sogar eine Gesellschaft aus. Wir sind nicht eine Horde von, 83 Millionen Egozentrikern. So sehe ich unser Land ausdrücklich nicht.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
machen.
Dafür
hätten wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich möchte die totale absolute Mehrheit
das
haben.
Muss ich jetzt es gibt eine absolute Mehrheit.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Absolute Mehrheit. Ich bin Jan Schippmann und mein heutiger Gast muss in ganz große Fußstapfen treten. Christian Dürr ist gerade erst zum neuen FDP-Chef gewählt worden und muss jetzt abliefern. Denn vor ihm hat ein anderer Christian die Partei fast 12 Jahre quasi im Alleingang geprägt. Werden wir ohne Lindner bald eine ganz andere FDP erleben? Hat die Partei aus ihren Fehlern gelernt? Und wie soll die Rückkehr in den Bundestag gelingen? Das und mehr heute hier. Herzlich willkommen, Christian Dürr.
Moin, Herr Schippmann, grüße Sie.
Wie gut sehen Sie in Schwarz-Weiß auf großflächigen Plakaten aus?
Ich habe es noch nicht ausprobiert. Doch, im Bundestagswahlkampf gab es Fotos von mir dazu. Boah, das überlasse ich dem Betrachter.
Vor Ihnen liegt eine massive Aufgabe. Christian Lindner hat nicht nur für prägnante Plakatkampagnen gesorgt, sondern der hat die Partei eigentlich seit mehr als einem Jahrzehnt geprägt. Und besonders für Jüngere war der Mann die FDP. Mhm. Wie wollen Sie da mithalten?
Also ich vergleiche mich nicht mit anderen. Ich glaube, das ist immer schwierig. Ich habe mein eigenes Ding, meinen eigenen Weg. Ich habe ja die Fraktion bisher geleitet, habe das auch sehr selbstständig getan. Ich bin Teamplayer und ich habe Lust auf Kommunikation, mit anderen Leuten reden, auch mit ganz anderen Meinungen.
Lindner war am Ende aber auch das Gesicht des Scheiterns. Was wollen Sie denn deutlich anders machen als Ihr Vorgänger? Ich glaube, insofern müssen Sie sich vergleichen.
Ja, natürlich mache ich was anders, denn die FDP ist bei der Bundestagswahl gescheitert. Ich glaube übrigens nicht nur die FDP. Die Parteien der Mitte haben ja alle Federn lassen müssen, denn wir haben so eine Situation, in der die Ränder stärker werden. Alle beklagen das, aber die Frage ist eigentlich, wie kriegt man es wieder hin? Wie werden Parteien der Mitte wieder so spannend, dass die Menschen das Gefühl haben, oh, den trauen wir zu, was zu verändern? Wir haben jetzt eine Chance, deshalb, weil wir auch außerparlamentarisch sind, uns zu erneuern. Das ist mein Ziel.
Und was machen Sie konkret dann anders?
Also ich habe ja beim Bundesparteitag angekündigt, dass wir ein Grundsatzprogramm erarbeiten werden, aber jetzt nicht so ein klassisches philosophisches Thesenprogramm, sondern sehr konkret. Ich will, dass Menschen reingucken oder uns fragen können und wir sehr konkrete Antworten haben auf das, was Menschen bewegt. Ich glaube, Politik neigt manchmal dazu, so ein bisschen in Politikersprech überzugehen und nicht die Frage zu beantworten, was heißt das konkret für mich?
Also muss noch rausgearbeitet werden, was konkret anders wird.
Das wird Arbeit bedeuten. Also es ist nicht so, dass ich ankomme und sage, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich weiß genau, wie es geht. Ich habe Dinge im Kopf, ein paar Sachen habe ich auch schon durchblicken lassen. Ich glaube, Bildungspolitik, aber nicht allgemein, sondern konkret. Was heißt das für eine junge Familie, wo die Tochter, der Sohn in die erste Klasse an der Grundschule geht? Was kann man vom Staat erwarten? Mhm. Das muss sehr konkret beantwortet werden. Ich habe es daran festgemacht, dass ich glaube, dass wirklich jeder Schüler, der die erste Klasse besucht, über ausreichend Deutschkenntnisse verfügen muss. Denn ich glaube, es ist sowohl unfair gegenüber denjenigen, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, als auch denjenigen, die es haben. Da braucht es wirklich gleiche Voraussetzungen. Ansonsten schleppt man Ungerechtigkeit durchs Bildungssystem. Und ich habe es deutlich gemacht an den sozialen Sicherungssystemen, die nicht mehr funktionieren. Stichwort demografischer Wandel.
Was sagen Sie denn Leuten, die sagen, ja gut, Sie waren jetzt letzte Legislatur Fraktionschef im Bundestag. Warum haben wir denn jetzt nicht ein ganz frisches Gesicht an die Spitze gesetzt und nicht jemand, der bei der Ampel schon mit drin hing?
Also Neustart ist ja eine Mischung meistens aus demjenigen, die auch Erfahrung mitbringen, auch aus dem politischen Betrieb und denjenigen, die ganz neu dabei sind. Ich habe vielleicht ungewöhnlich und viele waren nicht nur in Berlin-Mitte, sondern wahrscheinlich auch in meiner eigenen Partei überrascht, ob des Vorschlags für die neue Generalsekretärin Nicole Büttner ist eine erfolgreiche KI-Unternehmerin. Nicole ist seit über 20 Jahren Mitglied der FDP, aber sie war nie in der ersten Reihe. Das ist vielleicht mutig, sagen die einen. Ich sage, genauso eine Disruption braucht eine Partei heutzutage, Menschen reinzuholen, die eine ganz andere Perspektive haben, die nicht in Ausschüssen Plenarsitzung denken, sondern sagen, ich habe im Leben was erreicht, ich habe auch gefightet, das hat sie und solche neuen Leute dabei zu haben, ist spannend. Ich könnte die Liste fortsetzen.
Gibt es denn so einen konkreten Fehler, wo Sie sagen, oh, das dürfen wir nicht wiederholen, das müssen wir anders machen?
Ich glaube, die Ampelkoalition hat an einer Stelle einen Bruch erlitten, weil die Rahmenbedingungen sich so krass geändert haben. Das ist natürlich der Beginn des Ukraine-Krieges gewesen und dann all die auch wirtschaftlichen Folgen. Man hat gemerkt, andere Länder sind schneller und auch andere Länder, die keine Demokratien sind, sind auf einmal im 21. Jahrhundert mit dem Speed unterwegs. Und alle fragen sich ja, können das westliche Demokratien noch leisten? Und ich glaube, da hätte sich die Ampel neu erfinden müssen. Das sage ich auch selbstkritisch. Spannenderweise sagen das jetzt nach dem Ampelaus auch die anderen Koalitionspartner. Ich glaube, man hätte da eine Reset-Taste drücken müssen. Wenn sich Rahmenbedingungen fundamental verändern, kann man nicht Koalitionsvertrag, Abarbeitung, Business as usual machen. Das geht nicht.
Gut, Koalitionsverträge werden Sie in der nächsten Zeit jetzt nicht so sehr beschäftigen. Aber gibt es denn irgendwas, wo Sie gesagt haben, okay, das darf die FDP nicht nochmal so machen?
Was ich gelernt habe, ist, wenn gerade in, das ist jetzt sehr technisch, aber das ist so, Politik ist ja auch ein bisschen Handwerkszeug, wenn in einem Bundeskabinett etwas beschlossen wird, aber eigentlich sich die Partner nicht so richtig einig sind und es dann ins Parlament geht, dann fängt man auf einmal an, grundsätzlich zu streiten. Das verstehen Menschen nicht. Ich glaube, es braucht eine Grundsätzlichkeit, wenn man einen Punkt hat, was ändern will, ein Gesetz ändern will, eine Grundeinigkeit. An kleineren Dingen kann man im Parlament immer noch ändern. Dafür ist das Parlament da. Aber die Grundrichtung muss stimmen, weil sonst zerlegt man sich sehr schnell.
Gerade erst war FDP-Parteitag und da hat Ihr Kollege Konstantin Kuhle Klartext geredet. Er hat gesagt, die Partei braucht ein realistisches Erwartungsbild davon, was es heißt zu regieren und weiter. Ich will nicht Mitglied einer Protestpartei sein, die jedes Mal zusammenbricht, wenn sie in Kontakt mit der Realität gerät. Lebt die FDP in ihrer eigenen Realität?
Nein, das muss ich insofern, ich bin da bei Konstantin Kuhle, dass das nicht passieren darf, denn der Vorwurf wäre ja damals 2009 bis 2013 eine schwarz-gelbe Koalition, jetzt eine Ampelkoalition. Ich glaube, die Umstände sind total anders. Damals waren wir in so einer, ja, sagen wir mal, wohligen Merkel-Republik, ohne der ehemaligen Bundeskanzlerin zu nahe zu treten. Und jetzt sind die Umstände halt viel heftiger und viel krasser und alles ändert sich nicht nur technologisch, sondern auch geopolitisch. Darauf muss eine Partei der Mitte Antworten haben. Ich glaube, es hatten alle keine Antworten mehr, ist mein Eindruck. Deswegen erwarte ich ja von meiner eigenen Partei genau diese, habe ich vorhin schon skizziert. Aber gleichzeitig heißt für mich regieren, Prioritäten setzen. Ich glaube, die Menschen hatten den Eindruck, diese Koalition regiert irgendwie, ist sich einig bei Themen, die vielleicht nicht so super relevant sind, aber bei den großen Fragen, wie geht's weiter mit dem demografischen Wandel? Wie machen wir aus Deutschland ein modernes Einwanderungsland? Wir kommen wahrscheinlich noch drauf zu sprechen.
Ganz sicher.
Da war die Koalition sich nicht einig.
Sie haben schon gespoilert, wir gehen mal in Ihre erste Maßnahme rein.
Deutschland ist zu alt. Ob bei der Rente, der Krankenversicherung oder der Pflege. Jedes Jahr wird die Lage schlimmer. Und uns gehen immer mehr Arbeitskräfte verloren. Laut einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft gehen bis 2036 fast 20 Millionen Boomer in Rente. Laut Bertelsmann Stiftung brauchen wir jedes Jahr fast 300.000 Arbeitskräfte aus dem Ausland. Aber bei denen liegt Deutschland bei der Beliebtheit so gar nicht auf den vorderen Plätzen. Wie können wir das ändern?
Was ich persönlich wild finde, ist, dass seit vielen Jahren die Entwicklung der Demografie komplett klar ist. Wir alle wissen, die Lage spitzt sich zu, aber bei der Rente, beim Gesundheitssystem, bei anderen Sozialversicherungen gibt es quasi keine größeren Reformen. Laufen wir da nicht ins offene Messer?
Wenn wir so weitermachen, ja. Und die neue Koalition, ich will gar nicht über politische Mitbewerber heute so viel reden, hat ja erstmal gesagt, wir könnten über Änderungen nachdenken, aber dafür sind Kommissionen zuständig. Ich glaube, da sind Politiker voll in der Verantwortung. Auch eine Partei in der außerparlamentarischen Opposition. Die Entwicklung ist im Prinzip seit 30 Jahren klar. Ich bin jetzt, wir haben vorhin im Vorgespräch über mein Alter gesprochen. Ich bin mittlerweile so alt, dass ich mich tatsächlich an Norbert Blüm erinnern kann. Der hat
da
an,
kann ich mich aber auch noch dran erinnern.
Ja, okay, gut. Aber der hat an Litfaßsäulen damals plakatiert, eins ist sicher die Rente. Mhm. Und es war damals schon nicht ganz die Wahrheit. Jetzt müssen wir an einer Stelle aufpassen. Ich will, dass eine Gesellschaft zusammenhält. Daraus darf kein Generationenkonflikt entstehen, nach dem Motto alt gegen jung. Aber gleichzeitig muss man beide Perspektiven haben. Ich finde Menschen, die ein Leben lang hart gearbeitet haben, die haben das Recht, dass sie sich auf den Staat verlassen können, dass sie eine vernünftige Altersvorsorge haben, dass sie gesund und in Wohlstand älter werden. Aber das kann nicht komplett zulasten der jungen Generation gehen. Wir haben ja in der alten Koalition, der Ampel, heftig über das Thema Rentenniveau gestritten. Und ich bin dafür, dass wir ein ordentliches Rentenniveau haben. Aber Politiker neigen dazu, ist was zu versprechen, aber nicht zu zeigen, auch konzeptionell, wie das Ganze in Zukunft finanziert werden kann. Und neben der Frage, wie baue ich diese sozialen Sicherungssysteme auch mit mehr Eigenvorsorge, ist die zentrale Frage, wie schaffe ich es, dass ausreichend Menschen da sind, die bereit sind zu arbeiten. Und da ist das Thema moderne Einwanderungspolitik entscheidend. Da ist in Deutschland aus meiner Sicht das System gerade genau falsch rum. Es müsste vom Kopf auf die Füße gestellt werden.
Sie haben gerade schon die Rente angesprochen. Man hat da in der Ampel lange gestritten. Mhm. Am Ende gab es dann gar nichts.
Ja.
Wie sehr bereuen Sie es, dass Sie es da nicht früher zu einem Kompromiss geschafft haben?
Ich bereue das, aber sage auch, das, was auf dem Tisch lag, war halt nicht perfekt. Also streiche perfekt. Perfekt ist nie irgendwas im Leben, aber es war nicht so gut, dass es konzeptionell richtig getragen hätte. Ja, wir hätten das sogenannte Generationenkapital. Wir haben ja die Idee einer gesetzlichen Aktienrente als FDP entwickelt, vor einigen Jahren schon der Kollege Johannes Vogel und ich. Auch für die FDP ungewöhnlich, zu sagen, wir kümmern uns jetzt um die staatliche Altersvorsorge, die muss sicher sein, sonst neigt man ja dazu, der FDP anzumerken, denen geht es nur mal um die privaten Dinge. Aber das war ein Baustein. Und dann aber zu sagen, auf der anderen Seite, wir schreiben ein Rentenniveau fest, ohne einen Plan zu haben, wie die Rentenversicherungsbeiträge, die das ja finanzieren, in Zukunft aussehen, das wäre nicht fair gewesen. Insofern bereue ich, dass wir nicht mehr hingekriegt haben, aber der Schritt, der damals auf dem Tisch lag, wäre wahrscheinlich in die falsche Richtung gegangen.
Jetzt wird es wahrscheinlich mit Schwarz-Rot festgeschrieben, ohne Generationenkapital.
Leider ja, das natürlich, Herr Schippmann, Sie erwischen mich. Das ärgert mich tierisch, weil ich denke, jetzt kriegen die nicht mal das Generationenkapital hin, sondern machen ausschließlich eine Rentenniveau-Festschreibung, was ja übrigens nicht krass steigende Renten bedeutet, sondern höchstens das Niveau bleibt. Aber auf der anderen Seite werden die Versicherungsbeiträge in den kommenden Jahren, haben wir zum 1.1. jetzt schon gemerkt, schon in 2025 weiter heftig steigen. Und das schränkt Freiheitschancen von jungen Menschen ein. Und das darf nicht so bleiben.
Die Maßnahme, die Sie uns mitgebracht haben, ist, Sie wollen dem demografischen Wandel entgegenwirken. Und da ist für Sie eine Sache essentiell. Es muss mehr Einwanderung in den Arbeitsmarkt geben. Sie sagen, das Leitmotiv der deutschen Migrationspolitik muss endlich ein wirtschaftliches werden. Was meinen Sie damit?
Also ich fasse es in einem Satz immer zusammen. Ich glaube, es muss leichter sein, nach Deutschland zu kommen, um zu arbeiten, als nach Deutschland zu kommen, um nicht zu arbeiten. Mir ist klar, der Satz löst sofort Kritik aus. Also die eine Seite sagt, Mensch, jetzt diese FDPler, diese Kapitalisten, die bewerten die Menschen nur nach ihrer ökonomischen Verwertbarkeit. Ich finde, das ist ein absurder Ansatz. Denn, also ich finde es absurd, diese Kritik uns entgegenzuhalten, denn Menschen wollen ja durchstarten. Also die hierher kommen, die wollen ja nicht sich irgendwie in ein Zimmer legen, sondern die haben Lust durchzustarten. Diese Chancen werden ihnen genommen. Ich habe das mal selbst erlebt, als ich vor knapp 2 Jahren eine Flüchtlingsunterkunft bei mir in Niedersachsen besucht habe. Und da saß eine junge Familie aus Kolumbien am Tisch und haben gerade zu Mittag gegessen. 2 Kinder, Vater und Mutter. Und ich habe dann so den Einrichtungsleiter gefragt, was machen die hier? Ja, das sind Flüchtlinge, ich sag, aus Kolumbien. Weil ich wusste, dass die Anerkennungsquote bei kolumbianischen 0,4%. Ja. Also die haben über das Asyl- und Flüchtlingssystem faktisch keine Chance, da zu bleiben. Und dann habe ich so gefragt, ja, die Eltern sind gut ausgebildet, die Anerkennung der Berufsabschlüsse wird locker 1-2 Jahre in Anspruch nehmen, wenn sie dann überhaupt ins Arbeitsmarktsystem wechseln können. Und ich dachte mir, das zerreißt mein Herz. Da sitzt eine Familie, die zu Hause deshalb unglücklich war, weil da in Kolumbien furchtbare Verhältnisse herrschen, vor allen Dingen Bandenkriminalität. Also die haben wahrscheinlich sich wirklich um ihr Leben gesorgt und dachten, für unsere Kinder wollen wir eine bessere Zukunft haben. Und dann kommen die in ein deutsches Asyl- und Flüchtlingssystem. Was für ein Quatsch. Frustriert alle Beteiligten. Die müssten doch im Arbeitsmarkt unterwegs sein. Die müssen doch ankommen und am besten direkt einen Arbeitsvertrag bekommen. Denn einen Bedarf an Fachkräften gibt's in Deutschland. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir immer weniger Junge haben und immer mehr Ältere. Ja, das ist ja weder die Schuld der Älteren noch der Jüngeren. Ja, machen wir was draus. Erlauben wir solchen Menschen schon im Heimatland, sich direkt um ein Arbeitsvisum zu bewerben und es rucki-zucki zu bekommen. Das geht in anderen Ländern sehr schnell. Und in Deutschland kann man so sagen, ich will nicht zu viel Statistik in den Raum werfen, aber dicker Daumen, auf eine Person, die über das Fachkräftesystem kommt, kommen 3 Asylbewerberinnen und Asylbewerber. In anderen Ländern, in Schweden beispielsweise, ist diese Quote genau umgekehrt. Also 3 Menschen, die ins Arbeitssystem einwandern und einer, der um Flucht ersucht. Und das müssen wir in Deutschland auch schaffen.
Aber woran liegt das, dass Schweden das so anders hinkriegt? Also ja, ich meine, gut, die haben eine andere geografische Situation, so, ne? Aber
ich könnte die Niederlande nennen, Nachbarland. Ja. Da ist das Verhältnis sogar 5:1 absurderweise. Wir haben, und jetzt spreche ich was Hartes aus, wir haben die Situation, dass die allgemeine Wahrnehmung ist, in Europa hat Deutschland einen sehr, sehr ausgebauten Sozialstaat und darin kann man sich sozusagen erstmal retten. Aber Deutschland ist nicht bekannt dafür, das war im Einspieler gerade deutlich, ein Einwanderungsland in den Arbeitsmarkt zu sein. Also Visavergabe digital und schnell. Berufsanerkennung, warum denn nicht in ein paar Wochen? Warum muss man dafür 1,5 Jahre brauchen? Mir ist klar, dass wenn jemand vorbeikommt und sagt, ich bin Chirurg, dass man den nicht sofort an den OP-Tisch lässt. Mhm. Keine Frage. Aber in handwerklichen Berufen, warum braucht es den Zettel, wenn jemand was kann? Das wird der Arbeitgeber schon selbst entscheiden können, ob diese Person in der Lage ist, zu unterstützen. Und vielleicht erstmal in einer helfenden Tätigkeit und dann später gerne auch als Geselle im Handwerksbetrieb. Kurzum, da müssen wir viel, viel lockerer werden, sind wir komplett verregelt. Also wir verregeln den Arbeitsmarkt und das wollte ich vorhin unterstreichen. Ich glaube, dass die Integration in den Arbeitsmarkt die echte Integrationschance ist. Ich glaube, dass echte Integrationsleistung nicht über die sozialen Sicherungssysteme stattfinden kann. Das muss wirklich am Job passieren oder zugespitzt gesagt, der beste Integrationshelfer ist wahrscheinlich der deutsche Kollege am Arbeitsplatz.
Ich glaube, da werden sie auch aus anderen Parteien, auch bis ins tief linke Lager, keinen Dissens mit haben, glaube ich. Das Thema hatten wir hier öfter schon. Sind Sie denn der Meinung, gerade von den Kolumbianern gesprochen, sollten auch abgelehnte Asylbewerber hierbleiben dürfen, wenn sie selber für ihren Lebensunterhalt aufkommen können?
Das ist der Chancenaufenthalt. Den haben wir ja in der letzten Koalition eingeführt. Der wird jetzt wahrscheinlich mit einer sogenannten neuen Stichtagsregelung durch die neue Koalition wieder eingeführt werden oder verlängert werden. Nur das ist natürlich ein Hilfskonstrukt. Also da kommt jemand in ein falsches System. Dann geht es um Anerkennung als Asylbewerber oder subsidiär Geschützter, wie es technisch heißt. Dann gibt es ein Gerichtsverfahren. Was soll denn das alles? Also es macht mich rasend, dass wir in diesen Kategorien dauernd denken. Ich bin sehr dafür, dass Deutschland mindestens aus seiner historischen Verantwortung politisch verfolgten Asyl gewährt. Keine Frage. Also Menschen, die kommen, weil sie nicht eine wirtschaftliche Zukunft suchen, nicht eine neue Lebensperspektive, sondern aus ganz konkreter, akuter politischer Verfolgung. Keine Frage. Aber die Mehrheit sucht wahrscheinlich ihr Glück. Das heißt übrigens auch nicht alle, dass ihr Glück in Deutschland finden werden. Das ist mir schon klar. Das heißt nicht, dass einfach jeder kommen kann. Nur diejenigen, die was mitbringen, ja, da müssen wir doch die Türen aufmachen und die nicht erst im Asylsystem parken und dann nachher so eine Art Workaround bauen über diesen Chancenaufenthalt, um dann zu sagen, ja, jetzt könnt ihr dann doch in den Arbeitsmarkt, weil es mit dem Asylsystem nicht geklappt hat. Das sollten wir uns ersparen.
Vor allen Dingen, ich kenne so einige aus der Union beispielsweise, die jetzt sagen würden, ja gut, wenn man quasi über den zweiten Weg dann doch noch hier bleiben kann, dann werden das ja zusätzliche Anreize, sich auf den Weg zu machen. Was sagen Sie solchen Leuten?
Ich halte das tatsächlich für eine Herausforderung. Deswegen gibt es ja diese Stichtagsregelung. Also der Chancenaufenthalt wird immer quasi rückwirkend gewährt. Also nicht für um zukünftigen Asylbewerbern eine Perspektive zu geben, über das Asylsystem in den Arbeitsmarkt zu kommen, sondern rückwärtig betrachtet. Das ist auch grundsätzlich richtig. Aber nochmal, es ist ein Workaround. Es kann doch nicht die Regel der Migration nach Deutschland darf doch nicht das Asyl- und Flüchtlingssystem bleiben. Aber daran merkt man auch an den aktuellen Debatten in der Bundesregierung, daran macht sich in Deutschland alles fest. Es wird ausschließlich über das Asyl- und Flüchtlingssystem gesprochen. Ich glaube, wir müssen sehr klar sagen, ja, wir gewähren Schutz, wenn es um Leib und Leben geht. Mhm. Aber alles andere muss über das Arbeitsmarktsystem kommen. Da müssen wir besser, effizienter und offener werden. Aber das heißt auch, das sage ich jetzt sehr hart, was das Asyl- und Flüchtlingssystem betrifft, da müssen die Türen härter sein. Mhm. Ansonsten funktioniert es nicht.
Kann man so einen Spagat denn glaubwürdig hinbekommen? Im Januar zum Beispiel hat die FDP ja noch zweimal gemeinsam mit der AfD gestimmt, unter anderem für einen Antrag, der eine radikale Begrenzung der Migration im Sinn hatte. Kann man es schaffen, auf der einen Seite zu sagen, okay, wir stimmen hier mit einer Rechtsaußenpartei für radikale Maßnahmen und auf der anderen Seite will man Fachkräften quasi Einwanderung schmackhaft machen?
Da muss ich jetzt die Antwort ein bisschen trennen, weil über die Sitzungswoche im Januar sage ich gerne was, Herr Schippmann. Diese Woche hat mich total geärgert. Also machen wir uns mal nichts vor. Herr Merz ist da reingegangen. Es waren ja Anträge der CDU, CSU, nicht der AfD oder der FDP oder von SPD und Grünen, sondern die Union ist mit einem Antrag und einem Gesetzentwurf reingelaufen. Offen gestanden, ohne jeden Plan, wie die Mehrheiten aussehen, hat Herr Merz sogar zugegeben. Und dann
hat er gesagt, es ist ihm egal.
Genau. Und wir standen da in einer Phase, wo ja die Regierung schon zerbrochen war und mussten uns darüber klar werden, ja, stehen wir zu unseren Inhalten, lassen wir uns jetzt hier treiben. Und an dem Freitag, das war dann der Großkonflikt, ging es um ein Gesetz, das war das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz, Da ist jetzt spannend, die Inhalte, die waren eigentlich Konsens. Das war quasi Beschluss der Ministerpräsidenten, da hatte sogar Herr Kretschmann schon mal zu Ja gesagt, also SPD, Grüne, Union, auch wir. Und ich habe dann gesagt, Leute, bevor wir jetzt hier in eine Situation kommen, wo die Fronten total aufeinandertreffen und die Menschen in Deutschland wieder das Gefühl haben, dass die Demokraten nichts hinbekommen, lasst uns doch den Gesetzentwurf einmal zurückziehen und dann in der Woche drauf gemeinsam beschließen. Am besten mit den Stimmen der Union, der SPD, möglicherweise sogar der Grünen und von uns. Das wäre doch eigentlich die Lösung. Da ging es sogar um ein zweites Paket, die gemeinsame europäische Asylpolitik, die ein GEAS-Gesetz, was in deutsches Recht umgesetzt werden sollte. Das war ein Wunsch von SPD und Grünen und auch uns. Dann habe ich gesagt, lass uns ein Paket draus machen und gemeinsam mit den Demokraten beschließen. Und dann können wir mal beweisen, dass wir Migrationspolitik steuern und ordnen können und zeigen, dass es dafür keine rechtsradikale Partei braucht. Am Ende des Tages, an diesem Freitag, ich habe ja da die Verhandlungen angezettelt sozusagen, stand, dass die Grünen sagten, wir machen da nicht mit, weil sie irgendwie sauer auf Herrn Merz waren. Die SPD war so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch, aber hat am Ende gesagt, wir machen auch nicht mit. Und dann habe ich gesagt, gut, ich kann jetzt auch meine Fraktion nicht an der Nase herumführen lassen, weil andere Demokraten nicht bereit sind, etwas zu beschließen, was offensichtlich Konsens war. Das war dem Wahlkampf wahrscheinlich geschuldet. Manche sagen, ich war mit meinem Vermittlungsversuch unter den Demokraten zu naiv. Das schlucke ich runter.
Es ging Stunden, ne? Also ich saß an einem Tag auf der Besuchertribüne.
Ja, es war ein heißer Tag.
Acht Stunden oder so.
Ja, die Sitzung wurde dauernd unterbrochen. Ja. Noch eine Verhandlungsrunde. Ja. Ich habe da die ganze Zeit gepusht. Es hat mich am Ende geärgert, dass es zu so einer Abstimmung kommen musste. Ja. Aber ich wollte auch nicht den Rechten da, die feixend sitzen lassen, sondern ich wollte schon sagen, dass meine Fraktion eine klare Meinung hat und ich bin sauer, das sage ich ganz offen, auf Sozialdemokraten und Grüne, dass sie sich da in die Büsche geschlagen haben. Da hätte man den Beweis antreten können, das, was ich vorhin sagte, dass es keine Rechtsaußenpartei braucht, um gute Migrationspolitik zu machen.
Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ich würde nochmal einmal ganz gerne auf die Zuwanderung von Fachkräften kommen. In einem Ranking der Bertelsmann Stiftung von 2023 liegt Deutschland in der Beliebtheit bei hochqualifizierten Fachkräften auf einem ziemlich miesen 15. Platz. Ganz vorne dabei sind Neuseeland, Schweden, gerade schon, und die Schweiz. Warum stehen wir da Ihrer Meinung nach so schlecht da?
Also was bei Hoch- und Höchstqualifizierten betrifft, machen wir uns nichts vor. Das sind die Steuern- und Abgabenlasten. Wir haben vorhin über Lohnnebenkosten, Sozialversicherungsbeiträge gesprochen, hohe Steuern. Das ist halt Realität. Da sind andere Länder wettbewerbsfähiger. Ich darf vielleicht noch eine zweite Zahl hinzufügen, die leider das Bild noch düsterer macht. Pro Jahr verlassen aus Deutschland etwa 250.000 Menschen aus gleichen Gründen das Land. Das heißt, die schon hier sind, die durchs deutsche Schulsystem, Universitätssystem gegangen sind, die sagen, ich bin jetzt ganz ordentlich ausgebildet, aber dieses Land ist für Höchstqualifizierte irgendwie keine gute Heimat. Ich verlasse sogar Deutschland. Also nicht nur viele kommen nicht, sondern manche gehen sogar weg. Und ich weiß, dass natürlich die Fragen von sozialer Gerechtigkeit dann sofort aufkommen. Kann man Menschen, die höchst qualifiziert sind, auch entlasten? Ich glaube, darum muss man reden. Man muss auch attraktiv für ganz, ganz kluge Köpfe sein. Und ich füge hinzu, wenn wir uns die gesamte demografische Lage in Deutschland anschauen, dann wird es nicht um ein paar Höchstqualifizierte gehen. Das ist schlimm genug, dass wir diesen Befund haben. Ich habe gesagt, daran müssen wir was ändern und attraktiver werden. Sondern es geht um viel, viel mehr. Es geht um alle Jobs. In Deutschland gibt es, obwohl wir eine schwierige wirtschaftliche Lage haben, fast nur noch Mangelberufe. Platt gesagt, es fehlen in Deutschland allein 60.000 Lkw-Fahrer. Und auch darauf müssen wir eine Antwort haben. Da geht es nicht nur um Höchstqualifizierte.
Es gibt aber auch Erhebungen, dass beispielsweise auch ein Erstarken von der AfD auch bei Leuten echt Sorge auslöst. Ist die AfD, wenn man es polarisieren sagen möchte, ein Standardrisiko für Deutschland?
Ich würde sagen, sie ist ein Standortrisiko für Deutschland, ja. Und die Dinge hängen miteinander zusammen. Also wir haben insbesondere bei diesem großen, ja schon seit 10 Jahren bestehenden Konflikt in Deutschland der Migrationspolitik, über die wirtschaftlichen Dinge, Demografie haben wir gesprochen, auf der einen Seite, die demokratischen Parteien kriegen es nicht gelöst, kriegen keine Lösung nach vorne hin. Die AfD erstarkt und dadurch wird der Standort möglicherweise noch unattraktiver. Mhm. Also deswegen betrachte ich das zusammen. Das muss sich ändern.
Liberale und der Staat, das ist ja, it's complicated. So. Ja. Und beim nächsten Thema, was wir jetzt besprechen wollen, geht es genau darum.
Die FDP bezeichnet sich selbst als liberal. Aber was bedeutet das überhaupt? Anders als Parteien, die man eher als links oder eher rechts im politischen Spektrum einordnen kann, lässt sich Liberalismus nicht so einfach beschreiben. Das macht es kompliziert. Verschiedene Menschen verstehen unter dem Begriff nämlich ziemlich unterschiedliche Dinge. Wie kann die FDP nach der Ampel den Menschen klarmachen, wofür sie steht? Und was muss denn eine liberale Partei heutzutage anbieten, damit Menschen überhaupt noch Lust haben, sie zu wählen?
Jetzt wird es hier schon fast philosophisch, denn wir sprechen darüber, was ein zeitgemäßer Liberalismus liefern muss, damit er im Jahr 2025 überhaupt noch bei den Menschen ankommt. Die FDP ist bei der letzten Bundestagswahl krachend gescheitert. Lag das daran, dass die Menschen ihr Angebot nicht verstanden haben oder dass sie keine Lust drauf hatten?
Ich glaube, die Menschen haben unser Angebot nicht mit ihrer Lebenswirklichkeit verbunden. Also wenn wir Wirtschaft gesagt haben, dann ist teilweise der Eindruck entstanden, nicht, es geht um deine Zukunft. Also wenn du eine Stunde mehr arbeitest, was hast du davon? Wie sieht's aus mit deiner Altersvorsorge? Kannst du dir, ich komme aus dem ländlichen Raum in Niedersachsen, noch ein Eigenheim leisten? Sondern die haben wahrscheinlich verstanden, wir reden über Konzerne oder Unternehmen. Das müssen wir uns auch ankreiden, dass wir da nicht ausreichend klar gemacht haben, dass es wirklich um die Lebenschancen, die Freiheitschancen von Einzelnen geht, von der Familie, der Mitte. Und gleichzeitig, weil der Einspieler, ich finde es sehr gut auf den Punkt gebracht hat, ich kaufe den Punkt auch. Die FDP ist keine Partei, die sich in ein klassisches Links- und Rechtsschema einordnen lässt. Wir sind, ich habe es mal so formuliert, fast so eine Art drittes politisches Lager, was immer vom Einzelnen her denkt. Also nicht, wie organisiert sich der Staat und wie kann man den Einzelnen darin sehen, sondern vom Einzelnen her denkt. Das heißt bürgerliche Freiheiten. Das heißt auch, der Staat guckt nicht in alles rein, bis hin zu der Frage, darf der Staat meine Chats nachlesen? Mhm. Aber auf der anderen Seite die wirtschaftliche Freiheit. Und ich finde, beides gehört zusammen. In Deutschland neigen wir dazu, das komplett zu trennen. Also nach dem Motto bürgerliche Freiheiten, ja, da sind dann vielleicht eher linkere Parteien zuständig, wobei ich da ein Fragezeichen dran mache.
Naja, es gibt so Cannabis-frei Gabe beispielsweise, ja. Freiheiten bei der Sterbehilfe, beim Selbstbestimmungsgesetz. Da hätten Leute gesagt, das sind ja linke Inhalte, die sie da vertreten.
Ja, genau, das glaube ich übrigens auch nicht so sehr, wenn ich mir anschaue, so manche Äußerungen, jetzt nehme ich doch mal den politischen Mitbewerber aufs Korn bei den Grünen, habe ich mich sehr gewundert in den letzten 2 Jahren, wie die bereit sind, auch beim Thema Vorratsdatenspeicherung erhebliche Lockerungsübungen zu machen. Insofern kaufe ich das gar nicht. Aber auf der anderen Seite, die wirtschaftliche Freiheit gehört dazu. Mhm. Kann ich aus meinem Leben alles machen, worauf ich Lust habe? Das ist ich finde fast, dass die wirtschaftliche Freiheit, jetzt werde ich unphilosophisch, fast auch eine Bürgerrechtsfrage ist, weil Menschen treibt das um. Mhm. Wenn ich Lust auf was habe, kriege ich das hin? Habe ich alle Chancen? Und das beantworten nicht mehr alle Menschen mit Ja. Wenn 2 Drittel der Menschen in Deutschland sagen, dass sie Sorge um ihre wirtschaftliche Zukunft haben, dann ist das eine Freiheitsfrage für mich.
Mhm. Ich würde fast sagen, der Charme im Liberalismus liegt ja so ein bisschen da drin, auch Leute zu befähigen. Ich weiß noch, 2017 habe ich zum ersten Mal mit Christian Lindner gedreht und er meinte damals, wir wollen euch helfen, die beste Version eurer selbst zu werden. Mhm. Jetzt ist die FDP in der Ampel quasi als Blockiererpartei aufgefallen. Ist das vielleicht so ein bisschen auch der Todesstoß gewesen?
Die Wahrnehmung so ist, dann ist das natürlich nicht gut. Ich komme da gleich nochmal drauf. Ich will einen Begriff einführen. Ich glaube, jeder sollte der Pilot seines Lebens sein. Und er muss das Gefühl haben, dass, wenn man den Steuerknüppel bewegt, dass sich auch wirklich was verändert. Das heißt übrigens auch, dass mal im Leben was schieflaufen kann. Ich sag's mal anhand meiner eigenen Partei. Ein Scheitern gehört aber zum Leben dazu. Also so zu tun, als ob alles wie auf Instagram nur wunderbare Strandbilder ist. Jeder weiß, jede Familie weiß, dass das nicht die Realität ist, sondern dass im Leben auch mal was schieflaufen kann, dass man falsche Entscheidungen trifft, aber dann wieder jede Möglichkeit hat. Also Pilot des eigenen Lebens ist mir wichtig. Und dann ist die Frage, was kann der Staat dafür tun? Ist der bemutternd an der Seite? Dann besteht immer die Gefahr, dass er vorschlägt, wie das eigene Leben laufen soll. Oder ist er im besten Fall der Garant dafür, dass, wenn es richtig schief läuft, er zur Seite steht?
Dann drehen wir es mal um. Was fehlt denn jetzt gerade im Parlament ohne eine liberale Partei?
Wir werden jetzt, glaube ich, eine Phase erleben, in der man in einer Koalition nochmal versucht, den Staat maximal zu aktivieren. Ich sag mal, eine Zahl, ich bin jetzt Ökonom, deswegen muss ich die Zahl einfach nennen, weil ich finde, sie steht sinnbildlich für vieles. Wir werden jetzt erleben, dass die Staatsquote auf über 50% steigt, in diesem Jahr schon. Das ist der Anteil des Bruttoinlandsprodukts, der vom Staat gesteuert wird. So kann man es, glaube ich, platt sagen. Im nächsten Jahr auf über 51%. Was heißt das? Weniger Freiheit für den Einzelnen.
Also quasi Verhältnis von, was wird in Deutschland erwirtschaftet und was gibt der Staat aus?
Genau, was gibt der Staat aus? Also was wird durch die Hände des Staates bestimmt? Und das ist ein Problem. Das ist eine Freiheitsfrage. Ich will keinen Nachtwächterstaat, der gar nichts macht. Ich will schon einen Staat, der vernünftige Rahmenbedingungen bietet. Aber wir werden jetzt erleben, durch die großen Schulden, die kommen, die müssen ja wieder zurückbezahlt werden, dass der Staat größer wird. Und das ist für mich schon eine Freiheitsfrage, weil das führt dazu, dass die Entscheidungen der einzelnen Menschen kleiner werden. Und das treibt einen Liberalen um.
Sie haben das Wort gerade schon gesagt. Kein Wort steht so sehr im Mittelpunkt von Liberalismus wie Freiheit. In den letzten Jahren haben das aber auch antidemokratische Kräfte wie aus der AfD und von den Querdenkern für sich beansprucht. Steht der Begriff heute überhaupt noch für was oder ist es einfach so ein Buzzword geworden, mit dem jeder Zweite um sich wirft?
Ich glaube, er wird natürlich von anderen versucht zu kapern. Machen wir es mal am Wort Meinungsfreiheit fest. Die Mehrheit erstmals in der Geschichte unseres Landes seit 2023 sagt, sie sei vorsichtig damit, ihre Meinung zu sagen. Ich glaube, das trifft einen Kern und gleichzeitig benutzen das Rechte, manchmal sogar Linke, um das für sich zu beanspruchen. Also ich glaube, diejenigen, die in Social Media am lautesten rausbrüllen, man kann seine Meinung nicht mehr sagen, sind der beste Beweis dafür, dass man es kann. Aber gleichzeitig gibt es, glaube ich, eine große Mehrheit derjenigen, die nicht in Social Media rausbrüllen. Also die meisten Menschen in Deutschland gehen nicht auf X oder auf Instagram und schreien ihre Meinung raus, sondern die haben schon das Gefühl, dass ihre Meinung eingeschränkt wird. Ich glaube, die Rechten tragen dazu bei, weil manche Dinge werden diffamiert und insofern finde ich, macht die aktuelle Bundesregierung einen Fehler. Wenn sie den Eindruck erweckt, sie würde jetzt Tatsachendarstellung, das ist ja breit diskutiert worden, Tatsachenbehauptungen, Tatsachendarstellung von Menschen im Internet nach wahr und falsch bewerten wollen. Nicht sie, sondern im Koalitionsvertrag steht sinngemäß da drin, eine öffentlich-rechtliche Institution soll das nochmal genau anschauen. Dann erweckt man genau den falschen Eindruck. Also ich will es mal so sagen, weil Heidi Reicheneck war hier ja auch schon mal zu Gast.
Mehrfach.
Mehrfach, genau. Er hat jetzt ja gesagt, die Deutsche Bahn solle verstaatlicht werden.
Ist sie doch.
Genau, das habe ich auch. Genau, danke, dass Sie es sagen. Ich formuliere es mal höflich politisch. Ein Blick in den Beteiligungsbericht des Bundes hätte ihr eröffnet, dass 100% dem Staat schon gehören. Jetzt kann Heidi Reicheneck sich mit ihrem Mandat natürlich, kann sie alles behaupten. Aber das ist also in der Sache Quatsch. Ist das dann in Zukunft eine Tatsachenbehauptung, die öffentlich-rechtlich überprüft werden muss? Da sage ich, von mir aus können Menschen sagen, die Erde ist eine Scheibe. Das ist darf zumindest nicht illegal sein oder muss einer Überprüfung standhalten. Ich glaube, da ist die Meinungsfreiheit gerade von verschiedenen Seiten unter Druck. Der Staat erweckt einen komischen Eindruck durch diese Passage im Koalitionsvertrag und insbesondere Rechte schränken den Meinungsraum auch ein. Und ich glaube, da muss es eine Partei geben, die sagt, nee, Leute, also Menschen müssen das Gefühl haben in einer Demokratie, dass man seine Meinung frei sagen kann. Mhm. Das heißt nicht, dass man andere Menschen grundbeleidigen darf oder ihn drohen darf, das ist keine Meinungsfreiheit, sondern die eigene Meinung ist Meinungsfreiheit und da darf nicht das Gefühl aufkommen, dass eine Mehrheit in Deutschland sagt, die kann ich nicht mehr frei äußern.
Ich glaube schon, dass man in Deutschland sehr viel seine Meinung sagen kann. Man hat halt einfach mit einem gewissen Widerspruch zu rechnen. Wie heftig der ausfällt oder wie man da auch Lust drauf hat, sich damit auseinanderzusetzen,
muss man
ist eine andere Sache. Ne?
Wer seine Meinung sagt, der muss auch den Widerspruch aushalten. Ich würde mal ich sag's jetzt.
Ja.
Mein Eindruck ist, dass bei den Extremen in Deutschland, auch den Linken mittlerweile, aber insbesondere den Rechten, da herrscht so eine Auffassung wie, es gibt zwei Meinungen, meine und eine falsche. Und das ist natürlich keine Meinungsfreiheit. Ja. Und nach dem Motto, wer nicht meiner Meinung ist, der ist gegen Meinungsfreiheit. Das ist natürlich das Gegenteil von Meinungsfreiheit in einer liberalen Demokratie.
Sie haben auf dem Parteitag ein neues Grundsatzprogramm für die FDP angekündigt mit dem Titel Freiheit konkret. Wie will sich die FDP denn konkret vom Freiheitsbegriff radikaler Kräfte abgrenzen?
Für mich ist das bei den radikalen Kräften, das will ich vorweg sagen, kein Freiheitsbegriff. Also da wird Freiheit ja als Buzzword benutzt und weder gelebt noch gemeint in Wahrheit. Ich frage mich ohnehin manchmal, was bei extremen Kräften, was die wirklich ändern wollen oder ob es einfach nur das Reiten auf Unzufriedenheit ist. Aber trotzdem, und da komme ich auf Freiheit konkret zurück, ist es der Job der Parteien der Mitte, echte Angebote zu machen und auch ungewöhnliche, disruptive Angebote zu machen. Ich habe auf dem Parteitag ein Beispiel genannt, nämlich ein junger Mensch, der sich entschieden hat, ohne gute Ausbildung, trotzdem im Arbeitsleben unterwegs, zum Glück, hat sich entschieden, Vollzeit zu arbeiten und nicht in die Grundsicherung zu gehen. Der Abstand, das wissen wir, ist nicht so wahnsinnig groß. Darüber kann man vortrefflich streiten, aber darum geht es mir dabei gar nicht. Aber dieser junge Mensch hat sich entschieden. Der wird ein Leben lang heute kann man rechnen, wenn man Mindestlohn verdient und Vollzeit arbeitet, etwa bei 2.300 Euro brutto, Arbeitnehmer brutto verdienen. Der zahlt sein Leben lang in die gesetzliche Rente ein und wird nach 45 Versicherungsjahren dastehen, als Bittsteller gegenüber dem Staat, weil seine Rente wird geringer sein als die Grundsicherung in Deutschland. Und ich habe mal das Experiment gemacht, wenn man diese 18,6% Rentenbeiträge, die insgesamt gezahlt werden, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wenn die komplett kapitalgedeckt angelegt würden und nicht ins Umlagesystem fließen würden, wäre dieser Mensch nach 45 Versicherungsjahren Millionär.
Aber wenn das so ein großer Unterschied ist, warum machen wir das denn nicht?
Ja, das ist ein guter Punkt.
Natürlich, ich frage jetzt einfach ganz naiv, warum machen wir
das nicht? Wissen Sie, was das Erste, was ich auf Social Media gesehen habe, dass mir Leute ergeben, ja, wenn man so jemanden das überlässt, dann verprasst er ja das Geld. So weit bin ich noch gar nicht im Konkreten. Natürlich kann man sagen, dass diese Beiträge zu 100% Kapital angelegt werden, beispielsweise in Form der Aktienrente, und das direkt abgezogen wird. Über Details können wir gerne reden, aber zumindest mal out of the box zu denken und nicht in den alten Kategorien, ja, jemand, der sich entschieden hat zu arbeiten, ist ja super, dem klatschen wir ein bisschen auf die Schulter, aber sagen, na gut, nach 45 Versicherungsjahren bist du natürlich Bittsteller beim Staat. Das frustriert doch Menschen. Und da mal wirklich nicht in den ausgetretenen Faden zu denken, das würde ich mir wünschen. Und warum machen wir es nicht? Ja, weil wir nicht den Mut haben. Da werden jetzt einige sagen, ja, da fallen ja Beitragszahler weg. Ja, ich weiß, dass dann Beitragszahler wegfallen. Aber Entschuldigung, wenn jemand hart arbeitet und einzahlt und dann trotzdem auf Sozialleistung angewiesen ist, ist das System staatlicherseits ja auch nicht besser finanziert. Das war einfach mal ein Einblick in eine ganz andere Sichtweise der Dinge. Und davon, glaube ich, wünschen sich Menschen viel mehr von. Die wissen, es muss sich was ändern. Ich bin auch nicht so unterwegs wie, es wird alles schwieriger, ihr müsst alle verzichten. Also diese Verzichtsrhetorik finde ich ganz, ganz furchtbar. Denn wenn wir kreativer denken, breiter denken, anhand dieses Beispiels, dann ist total viel drin in diesem Land.
Gehen wir mal auf einen anderen Markenkern von Liberalen. Anfang 2020 stand die FDP in den Umfragen schon mal richtig mies da, bei 5%. Und dann im Laufe von Corona hat sie dann 2021 eine richtige Aufholjagd hingelegt. Damals hat sie sich für Bürgerrechte eingesetzt, ist aber Verschwörungserzählungen wie von der AfD teilweise zumindest propagiert worden, nicht mitgegangen. Teils ging es dann in den Umfragen hoch bis 13%. Warum hat die FDP das Thema Bürgerrechte in der Ampel so vernachlässigt, wenn es doch eigentlich Markenkern ist?
Auch damals, wenn man sich noch in die Phase zurückversetzt, ging es um bürgerliche Freiheit und wirtschaftliche Freiheit. Es geht nämlich um die Frage, ich habe damals viel mit den insbesondere kleineren Gastrobetrieben gesprochen, die gesagt haben, ich habe eine Möglichkeit, was anzubieten außer Haus oder hier mit unter Corona-Regeln und so. Und da wurde ganz viel Hürden vom Staat reingelegt. Also es ging auch um bürgerliche Freiheiten, aber nicht nur. Deswegen binde ich das gerne beides zusammen. Aber was wir damals gemacht haben, wir waren, ich sag's mal ein bisschen platt, wir waren nicht Aluhut. Natürlich nicht. Wir haben nicht gesagt, das ist alles irgendwie ein Virus, der eigentlich von Microsoft kommt, so ungefähr. Das haben wir nicht gemacht. Wir waren aber auch nicht Markus Söder Team Vorsicht, sondern wir haben gesagt, es muss doch eine vernünftige Position geben. Wir müssen die Dinge doch nicht radikal sehen nach dem Motto, alle nur zu Hause hinterm Sofa oder alle auf die Straße mit dem Aluhut umarmen, sondern es muss eine rationale Position geben. Und das, was wir wieder schaffen müssen als FDP, nicht in Krisensituationen, wenn es wirklich um Freiheit geht, bürgerliche und wirtschaftliche Freiheit zu reüssieren, sondern auch in Phasen, wo es um größere Reformen geht. Wir haben jetzt ganz viel über Demografie, Staatsreform gesprochen. Auch in so einer Phase muss man erkennen, dass eine Freie Demokratische Partei kluge, innovative neue Antworten hat. Und das ist mein Ziel.
Bestes Beispiel Corona. Ausgangssperren ist ein riesiger Freiheitseingriff gewesen, die es in teilweise in manchen Bundesländern gab. Eine Maskenpflicht in der Bahn wäre ein so kleiner Freiheitseinschnitt, der einer anderen Gruppe maximale Freiheit bringen würde. Das heißt, müssen Liberale da nicht immer im Einzelfall austarieren, wie viel die meiste Freiheit am Ende bei allen ankommt?
Ja, klar. Das ist der Abwägungsjob. Das stimmt. Beim Thema Maskenpflicht, da waren wir ja auch durchaus offen. Wir haben beispielsweise für Einrichtungen, wo das Wort ist jetzt viele Jahre, fällt mir, oder viele Monate, Jahre fast nicht benutzt worden, vulnerable Gruppen. Das war damals
Gott, das
so,
ist alles so weit weg.
So weit weg. Ne? Ja, der Begriff fällt mir gerade wieder ein, um die besonders zu schützen. Das macht absolut Sinn. Aber ich glaube, ein Symbol aus der damaligen Zeit hat die Menschen, glaube ich, rasend gemacht. Das hat so, war aus meiner Sicht so eine Abbruchkante auch der damaligen Bundesregierung und der Landesregierung, als es galt, dass man draußen nicht zusammen auf der Parkbank sitzen durfte.
Verweilverbot.
Aber, genau, Verweilverbot, das Wort hat, das ist, kommt mir auch gerade wieder. Ja. Und auf der anderen Seite durfte man aber abends auf der Couch zusammensitzen im Wohnzimmer und den Tatort zusammen gucken. Das hat Menschen rasend gemacht.
Ich meine, das ging immer weiter. Im Büro konnte man mit so und so vielen Leuten sein, so irgendwie in der Couch nicht. Aber drehen wir es mal um. Was ich immer wieder höre, ist, dass viele Liberalismus mit Egoismus gleichsetzen. Was sagen Sie denn?
Ja, das ist grundfalsch, weil ich glaube, das ist genau die Sichtweise, wir lassen sich Liberale in Links- und Rechtskategorien einordnen. Es ist diese Sichtweise, ja, ich bin ja für Freiheit, aber nach dem Motto, der Einzelne, wenn man ihn zu hoch hebt, der wird zum Egoisten und stößt andere weg. Ich habe offen gestanden ein anderes Menschenbild. Ich glaube, man kann den Menschen mehr zutrauen, dass sie auch soziale Wesen sind. Ich glaube sogar, das ist der tiefere Kern hinter der Frage, was macht Liberalismus aus? Ich traue Menschen zu, dass sie nicht ausschließlich Egoisten sind. Ich traue das Menschen wirklich zu. Ich glaube, das macht sogar eine Gesellschaft aus. Wir sind nicht eine Horde von, 83 Millionen Egozentrikern. So sehe ich unser Land ausdrücklich nicht. Wir sind soziale Wesen. Deutschland ist eines der Länder der Welt mit der meisten ehrenamtlichen Tätigkeit. Also wir sind wirklich, da können wir ein bisschen stolz drauf sein. Und deswegen ist diese Betrachtung, wo muss ich die Freiheit als erstes einschränken? Und da habe ich einen Katalog von 100 Punkten, damit der Einzelne nicht zum verrückten Egozentriker wird. Das ist nicht mein Menschenbild.
Machen Libertäre wie Musk oder Milley, die quasi für sich den Kampf gegen staatliche Strukturen für sich beanspruchen, dem Liberalismus einen schlechten Ruf?
Also, da geht es ja manchmal auch um Medienzuschreibungen. Ich meine, ich vergleiche uns nicht mit Argentinien, weil wir sind glücklicherweise in einer anderen Position. In Argentinien gibt es seit Jahrzehnten erhebliche soziale Konflikte. Und gleichzeitig hat man versucht, das mit irgendwie teilweise sozialistischer Politik besser zu machen. Hat ja nicht geklappt. Also ich würde mal sagen, in der realen Anwendung war es mit dem Sozialismus nicht so weit her. Ich glaube, dass manche Ideen, nämlich wie man Staat neu denken kann, spannend sind. Aber teile ich gesellschaftspolitisch die Ansichten der genannten? Nein. Und Musk ist am Ende jemand, ich glaube, wenn man jetzt so nach seinem 2,5-3-jährigen politischen Wirken betrachtet, ich glaube, am Ende hat er halt ein Geschäftsmodell im Kopf und merkt jetzt gerade, dass er ein bisschen nachsteuern muss, nachdem Verkaufszahlen runtergehen. Trotzdem, finde ich, darf man eins nicht tun, weil die Frage schlankerer Staat, effizienterer Staat von diesen beiden auch mitgenutzt wird und teilweise auch was erreicht wird. Da darf man sich deshalb die Gedanken dahinter nicht kaputt machen lassen. Also ich bin nicht bereit, als FDP-Politiker, als Liberale darauf zu verzichten, mir Gedanken zu machen, wie dieser Staat besser funktionieren kann. Nur, weil Musk und Milley sich auch Gedanken darüber machen, aber vielleicht auch zu anderen Ergebnissen kommen.
War das nicht wahnsinnig ungeschickter von Christian Lindner zu sagen, mehr Musk oder Milley wagen, wenn die beiden, beziehungsweise insbesondere Elon Musk, damals schon wahnsinnig am Rad gedreht hat und sehr, sehr negativ besetzt war?
Also darüber kann man vortrefflich streiten, nur natürlich, ich habe am Anfang sehr viel darüber gesagt, dass die Parteien der Mitte wieder konzeptioneller werden müssen, out of the box denken müssen. Ich finde, dann kann man nicht, und er hat gesagt, ein bisschen mehr wagen. Also ich frage mich, wie man mit einer deutschen Sprache noch niedriger rangehen kann, als zu sagen, ein bisschen mehr wagen. Nur weil er die beiden qua Namen genannt hat, um ein Bild auch klar zu machen. Also ich würde mir wünschen, wenn wir so ein bisschen an so einen Punkt kommen, wenn wir das Land besser machen wollen, dann können wir nicht jedes Wort so krass auf die Goldwaage legen, wenn jemand sagt, ein bisschen mehr wagen, dass es dann gleich Revolutionsgefühle auslöst bei manchen.
War aber schon so ein bisschen ein Elfmeter für den politischen Gegner an der Stelle. Wo wir wieder nochmal auf das Thema kommen, wo wir eben waren. Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär, hat inzwischen gesagt, die Abstimmung im Bundestag zusammen mit der AfD zur Migration, wie das abgelaufen ist, das war ein Fehler. Das hatten wir gerade ja auch schon so. Können Sie verstehen, dass Leute, die gesehen haben, dass ihre Fraktion zu großen Teilen da mitgestimmt hat, sich gedacht haben, das ist aber doch so gar nicht liberal, mit einer Rechtsaußenpartei zu stimmen?
Ich habe dafür Verständnis und gleichzeitig habe ich eine sehr konkrete Lehre für mich aus dieser Woche. Ich bin dankbar, dass Carsten Linnemann das einsieht, weil die Union ist planlos in eine Woche gestartet. Also inhaltlich haben wir das geteilt, aber es war nicht unsere Initiative. Ich habe vorhin gesagt, aus meiner Sicht Sozialdemokraten und Grünen haben sich in die Büsche geschlagen und wir mussten damit umgehen. Vermittlungsversuche haben dann leider nicht geklappt. Aber ich habe für mich und für meine Partei eine Lehre daraus gezogen. Ich will bei diesem großen Thema, was eine gesellschaftspolitische Komponente hat, eine ökonomische, eine demografische Komponente hat, bei diesem Thema Einwanderungspolitik und Migrationspolitik nie wieder getriebener sein. Ich will, dass meine Partei in der Lage ist zu sagen, so, wir haben eigene Vorstellungen, damit wir ein modernes Einwanderungsland werden und diesen Großkonflikt in Deutschland versuchen, ja nicht mit einem Knopfdruck zu beenden, aber zumindest lösungsorientiert zu sagen, lasst es uns bitte nicht immer nur aus der einen Perspektive betrachten. Sondern stattdessen aus der ökonomischen Perspektive betrachten. Und das ist meine Lehre aus dieser Woche gewesen. Wir haben sie nicht verursacht diese Woche. Sie hat ja der Linkspartei einen Erstarken gebracht. Sie hat einen Erstarken der AfD gebracht. Das war am Ende die Verantwortung der Union, weil die das initiiert haben. Aber gleichzeitig gucke ich als eigenverantwortlicher Politiker auf meine eigene Partei und sage, ich möchte bei einem so wichtigen Thema für die Menschen in Deutschland und auch ein wichtiges Thema für unser Land nie wieder getriebener sein. Und deswegen will ich mit eigenen Vorschlägen nach vorne gehen.
Beim Thema Selbstkritik muss man, glaube ich, auch darauf schauen, dass beim Parteitag mehrfach gesagt wurde, dass Kritik an diesem Abstimmungsverhalten in der Partei sehr ungern gesehen wurde und teils klein gehalten wurde. Was sagen Sie dazu?
Also ich habe am Ende dieser Sitzungswoche, an dem Freitag, einen Vorschlag gemacht, nachdem ich sehr glaubwürdig versucht habe, Mehrheiten in der demokratischen Mitte zu bekommen. Da konnte ich meiner Fraktion nicht empfehlen, gegen einen Gesetzentwurf zu stimmen, den wir selbst schon mal in Landesregierung zugestimmt haben. Also wo wir konzeptionell schon mal gesagt haben, das ist die richtige Richtung.
Dazu muss man aber ergänzen, dass am Mittwoch vorher, also zwei Tage vorher, für einen Antrag
dieser Entschließungsantrag
gestimmt wurde schon gemeinsam der dann durchgegangen ist.
Genau, der durchgegangen
ist. Kann man sagen, das ist halt einfach eine Serviette, da kann man ein paar Ideen drauf schreiben, geht halt rein ins Parlament, so bewirkt nichts, der Gesetzentwurf ist das, was gezählt hat. So, ne? Aber trotzdem hat die FDP an der Stelle schon und auch deutlich am Ende in der Summe mit mehr Stimmen da mitgestimmt.
Ja, also die Kritik kaufe ich. Das war diese ganze Woche war ein Wechselbad der Gefühle. Für mich ist das die Lehre, wir dürfen uns von den Rechten da nicht treiben lassen. Ich sage auch von den Linken, die es aus meiner Sicht auch benutzt haben, nach dem Motto Sauerei, da wird jetzt rechte Migrationspolitik gemacht, was sachlich Quatsch war, sondern es ging ausschließlich um das Abstimmungsverhalten. Aber das zeigt doch schon, Demokraten sind Getriebene gewesen. Und das muss aufhören. Deswegen glaube ich, wenn jetzt die neue Regierung über Migrationspolitik spricht, ich finde es richtig, Ordnung und Kontrolle in die irreguläre Migration zu bringen. Aber sich darauf zu beschränken, zu sagen, wir machen jetzt Zurückweisungen an der Grenze. Und ich glaube, es wurde ja mal über ein paar Tage gemessen, da ging es um 9 Zurückweisungen. Ja, da sagt doch jeder Bürger in Deutschland, als ob das jetzt eine Wende in der Migrationspolitik wäre. Ich glaube, die Dinge, über die wir vorhin gesprochen haben, sind der wesentlich größere Hebel.
Vielleicht noch einmal kurz auf die FDP selbst geschaut. Die FDP hat anders als andere Parteien auch offiziell keine Flügel. Inoffiziell wird trotzdem von einem sozialliberalen und einem, ich sag mal so, konservativ-marktliberalen Flügel gesprochen. Warum nimmt es die FDP nicht offiziell an, dass sie eine Heimat für unterschiedliche liberale Strömungen ist, sondern ist so versessen darauf, dass sich alle nach außen hin hinter einer Linie versammeln? Die SPD fährt zum Beispiel auch ganz gut damit, dass sie verschiedene Flügel hat.
Ich finde, das ist eine spannende Frage und gleichzeitig stelle ich mir dann immer die Frage, was heißt das für mich als FDP-Mitglied, auch als FDP-Mitglied Christian Dürr? Bekomme ich da ein Formular und muss ankreuzen, ich bin bürgerrechtsliberal oder ich bin wirtschaftsliberal? ich würde halt zwei Kreuze setzen. Und ich befürchte, das geht fast allen FDP-Mitgliedern so. Die Dinge gehören zusammen. Ich glaube, manche, also machen wir es mal an Personen fest, damit es auch für den Zuschauer, Zuhörer spannender wird. Wolfgang Kubicki, ist der jetzt ein Bürgerrechtsliberaler, weil er bei Corona gesagt hat, Achtung, Bürgerrechte? Oder ist er ein vermeintlich rechterer Wirtschaftsliberaler?
Das geht aber ganz gut zusammen.
Ja, genau.
Aber der ist definitiv kein Sozialliberaler. Johannes Vogel etc.
Vorsicht an der Bahnsteigkante, wer die Geschichte von Wolfgang Kubicki in der FDP in den letzten Jahrzehnten kennt, der weiß, dass er früher durchaus als Sozialliberaler galt.
Also wie man ihn jetzt die letzten Jahre kannte, ist es schon eine andere Sache.
Alles gut,
ne?
Aber allein daran sehen Sie, ich glaube, wir würden uns intern total verzetteln, wenn wir jetzt über solche Kategorisierungen nachdenken.
Aber ich glaube trotzdem, dass intern die FDP sich doch deutlich mehr zofft, wer jetzt die richtigen Positionen vertritt, wenn man sich nur auf diese eine Linie versteift und nicht, wenn man sagen wird, okay, es gibt jetzt hier den einen und den anderen Flügel, wie es bei der SPD ist.
Nee, ich muss echt widersprechen, Herr Schippmann, es tut mir leid.
Das ist okay.
Ich kenne so viele, die nicht bereit sind, sich da in eine Schablone pressen zu lassen, die FDP-Mitglieder sind. Mhm. Für die ist der Freiheitsbegriff umfänglicher als eine vermeintliche Richtung.
Da bin ich sehr gespannt, wie sich die FDP in der nächsten Zeit aufstellen wird. Wir haben hier, wenn Sie schon mal eine Folge von diesem Podcast gehört haben, noch eine Rubrik. Hinter Ihnen steht eine Box. Hol sie mal aus dem Regal. Da sind Maßnahmen drin, die von unserer Community eingesendet werden. Da weiß ich nicht, was da drin ist. Was wissen Sie nicht, was da drin ist. Und Sie ziehen jetzt mal Zettel und sagen, ob die Maßnahme, die da drin ist, mit Ihnen, mit einer absoluten Mehrheit, umgesetzt werden würde.
Okay,
gehen wir mal rein.
Gespannt.
Genau, da müsste ein Oberbegriff stehen, eine kleine Erläuterung. Bitte beides vorlesen.
Ja. Investitionen in Frauengesundheit. Einführung eines Programms zur Förderung von Forschung und Dienstleistung in der Frauengesundheit, um Ungleichheiten in der medizinischen Versorgung zwischen Männern und Frauen zu beseitigen und gleichwertige Behandlungsmöglichkeiten zu gewährleisten.
Ist das was für Sie?
Investitionen in Frauengesundheit. Ich füge hinzu, das ist deshalb ein spannender Punkt, weil wir gerade in dem Bereich, übrigens auch durch KI, erhebliche Fortschritte machen können. Nämlich in dem Behandlungsmethoden abgestimmter sind auf die Geschlechter, was zu niedrigen Mortalitätsraten beispielsweise führen kann. Ist für mich nicht nur eine staatliche Aufgabe, sondern eine Frage, ob dieser Forschung- und Innovationsstandort spannend ist.
Mhm. Ziehen Sie nochmal ein.
Darf ich zur Seite legen?
Ja, klar, gerne.
Zieh nur einen.
Da können wir auch gerne zwei rausnehmen, da hintereinander abarbeiten. Da haben wir noch Zeit.
Begrenzung von Werbung für Fleischprodukte. Einschränkung der Werbung für Fleischprodukte, insbesondere in Kinder- und Jugendmedien, um gesunde Ernährungsgewohnheiten zu fördern. Nein.
Da wollen Sie es liberaler nicht.
Also das ist genau, glaube ich, der Punkt, der Staat im Kopf haben könnte, ja, also so richtig Pilot seines eigenen Lebens ist der Einzelne bitte nicht. Und deswegen müssen wir da Einschränkungen machen. Natürlich bin ich bei der Werbung gegen jugendgefährdende Werbung und Ähnliches. Ist gar keine Frage. Da braucht es vernünftige Regelungen, die wir alle haben.
Wie ist bei Tabakwerbung?
Na gut, die haben wir jetzt ja so nicht mehr. Ne?
Ja.
Da gibt es,
wurde ja auch eingeschränkt.
Genau, wurde in der Vergangenheit schon eingeschränkt. Alles gut. Aber wir reden hier von normalen Konsumgewohnheiten. Sorry, nein, es ist nicht die Aufgabe des Staates.
Rauchen war früher auch eine normale Konsumgewohnheit.
Ich finde es, darf ich was Spitzes sagen?
Ja, aber sehr gerne, das haben wir hier sehr gerne.
Ich wundere mich, wie manche Linke, die muss ich jetzt mal ganz kurz aufs Korn nehmen, wahrscheinlich bei der, also linke Politiker meine ich jetzt, bei der Frage Begrenzung der Werbung für Fleischprodukte sofort sagen würden, jawohl, aber auf der anderen Seite bei der Legalisierung von Cannabis auch sagen, jawohl. Irgendwie passt das für mich nicht ganz zusammen. Wenn man ein echtes freiheitliches Menschenbild hat, ist das für mich eher sowas wie, ja, Cannabiskonsum ist gut, aber Fleischkonsum ist schlecht. In solchen Kategorien könnte ein Liberaler niemals denken.
Jetzt könnte man über die Schiene mit Tierrechte argumentieren, aber ich glaube, es würde zu ethisch werden. Einen können wir noch machen.
Da steht ja nicht Fleischverbot. Also das wäre dann die ganz radikale Haltung.
Da würden Sie mitgehen?
Nein.
Das macht schon Spaß. Ne?
Das macht ein bisschen Spaß. Ehrlicherweise fühle ich mich gerade, ich wollte mal früher Kamerakind werden bei 1, 2 oder 3. Ich habe mich ein paar Mal beworben und ich bin nie genommen worden. Ich habe dann nachher später, habe ich gedacht, so Talkshow-Moderator wäre irgendwie auch eine coole Sache.
Ja, so Jörg Pilawa oder? Markus Lanz.
Jetzt spreche ich es aus. Ja. Damals, wir reden jetzt von den 80ern, eher Thomas Gottschalk. Aber das war damals auch noch ganz, also Thomas Gottschalk war damals so der hippe, coole, neue
Moderator.
Ein bisschen,
hat einen anderen Ruf.
Hat einen anderen Ruf.
Didn't age that well.
Genau, den hier. Nächste Frage. Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Initiierung einer unabhängigen Kommission zur Analyse der Corona-Pandemie, die alle relevanten Entscheidungen und Maßnahmen bewertet. Dies soll dazu beitragen, Lehren zu ziehen und die Bereitschaft für zukünftige gesundheitliche Krisen zu verbessern. Dreifach ausdrückliches Ja. Mhm. Unser Vorschlag in der letzten Wahlperiode war ein echter parlamentarischer Untersuchungsausschuss, nicht um jemanden nachträglich politisch an Karren zu fahren, sondern um klug daraus zu lernen. Ich will einen letzten Gedanken damit teilen. Die Art und Weise, wie in Deutschland die Corona-Maßnahmen in Kraft getreten sind, war wirklich Hinterzimmerpolitik. Da hat sich nachts, und manche Teilnehmer haben ja sogar zugegeben, dass sie Candy Crush währenddessen gespielt haben. Die Ministerpräsidenten nachts in Schalten getroffen, um dann Entscheidungen durchzudrücken. Das war grundfalsch. Mhm. Ich glaube, die ersten Monate, wo wir alle Angst hatten, da will ich niemand von ausnehmen, da kann man sowas rechtfertigen. Aber über anderthalb, zwei Jahre widersprach das rechtsstaatlichen Prinzipien. Und es hat geschadet und muss aufgearbeitet werden. Das sind wir denjenigen, die damals darunter gelitten haben, schuldig und genauso denjenigen, die in Zukunft möglicherweise mit solchen Situationen konfrontiert sind.
Zumal diese Ministerpräsidentenkonferenz, die da per Videocall zugeschaltet waren, das ist ja auch kein legitimiertes Gremium.
Nein, das meinte
oder
ich.
So, ne?
Das meinte ich. Also da, ich habe manchmal das Gefühl, dass sogar in der politischen Debatte diese demokratischen Institutionen, die Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative, das wird so als ja, nice to have gesehen. Mhm. Das hat genau in solchen Krisensituationen eine Funktion. Und dass das so beiseite gewischt worden ist nach dem Motto, ja, da müssen die Parlamente noch zustimmen, aber die eigentlichen Entscheidungen in dieser MPK-Ministerpräsidentenkonferenz plus Regierungschefin damals, also Bundeskanzlerin, da werden die eigentlichen Entscheidungen getroffen. Das widerspricht der Verfassung. Und ich glaube, die Ergebnisse zeigen in Deutschland, es war halt auch nicht gut. Es war nicht richtig, diesen Weg zu gehen.
Hat ja dann eh jeder wieder das gemacht, was er wollte. Ein kleiner Ausblick. Die erste Landtagswahl im nächsten Jahr findet in Baden-Württemberg statt. Ein Land, in dem die FDP historisch recht stark ist. Wird die Wahl in Bavü ein Make-or-Break-Moment? Im Sinne von, wenn es sogar da in die Hose geht, können wir einpacken?
Es wird ein Make-Moment.
Breite Brust?
Ich denke, ja. Also Baden-Württemberg ist deshalb spannend, weil, jetzt sage ich mal, könnte der Uli Rühlke, der da Spitzenkandidat sein wird, in Baden-Württemberg wahrscheinlich viel besser beschreiben. Aber wenn ich mir Baden-Württemberg, was ja durchaus als Powerhouse in Deutschland immer gegolten hat, die letzten Jahre anschaue, dann ist das immer weniger Powerhouse geworden. Nun ist Deutschland leider in der Wettbewerbsfähigkeit insgesamt zurückgefallen. Und Baden-Württemberg hat leider auch bei der Schulpolitik besonders schlecht abgeschnitten in den letzten Jahren, auch relativ zu anderen Ländern. Und da hat eine FDP kluge Antworten, damit das Land wieder durchstarten kann. Also ich glaube, Baden-Württemberg ist eine Riesenchance für die FDP. Und gleichzeitig weiß ich, dass das Arbeit heißt, aber auf die habe ich Lust.
Aktuell zwischen 5% und 6% in den Umfragen. Ich bin gespannt, wie sich das da entwickeln wird. In der Nachwahlbefragung zur Bundestagswahl haben knapp 60% der Befragten gesagt, die FDP ist kein vertrauenswürdiger Koalitionspartner. Das ist ein ziemlich vernichtendes Urteil. Wie gewinnen Sie da Vertrauen zurück?
Also ich glaube, Vertrauen in neue und innovative Politik haben alle ein bisschen gelitten. Aber ja, richtig, wenn eine Koalition scheitert, ist keiner frei von Schuld, auch wir nicht. Ich habe vorhin schon gesagt, ich ziehe die Lehre daraus, eine Koalition muss eine klare Prioritätensetzung haben. Und ich möchte, dass meine Partei neue Antworten auf die Zukunft findet. Nicht, weil ich mit den Grundsätzen meiner Partei hadere, ganz im Gegenteil, sonst wäre ich ja nicht Mitglied, sondern weil ich will, dass wir auch inhaltlich das modernste Angebot machen. Wir werden Dinge vorschlagen, die ganz neu sind. Und das wird für Gesprächsstoff sorgen. Aber um mit dem vorhin schon zitierten Udi Di Fabio zu sprechen, diese inhaltlich entkernte Mitte, das ist ein Problem. Und ich will, dass die FDP einen Beitrag leistet, dass die Mitte in Deutschland wieder neue, spannende Inhalte hat, damit die Menschen das nicht nur das Gefühl haben, sondern wissen, dass Politiker die Zukunft gestalten wollen und nicht nur geschehen lassen wollen.
Da bin ich sehr gespannt auf die ganzen neuen Vorschläge, die da in nächster Zeit kommen werden. Apropos neu, als die FDP 2013 zuletzt aus dem Bundestag geflogen ist, folgte auch ein komplettes Rebranding, quasi von der Kreissparkasse hin zum Startup optisch. Können wir dieses Mal ein ähnlich radikales Makeover erwarten?
Seien Sie gespannt. Aber ich glaube, wir sind heute in einer Zeit, ich habe damals gesagt, die wohlige Merkel-Republik, alles lief irgendwie. Wir sind in einer angespannteren Zeit. Ich glaube, wir sind vor allem in einer Zeit, die politischer ist und Menschen, das wissen wir aus Umfragen, sind auch politisierter. Deswegen sind solche Podcasts wie dieser hier auch so unfassbar wichtig,
so.
Sind politisierter. Und das heißt, die sind schon interessiert daran, was eine Partei auch in der Sache zu bieten hat. Und es wird eine Kombination aus beidem sein und seien Sie gespannt.
Traditionell gehen wir am Ende mit einem Song raus. Welcher Song beschreibt für Sie gerade am besten den Zustand der FDP?
Dann nehme ich Du warst immer dabei von Clueso.
Machen wir so. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Dankeschön.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns fünf. Jonas.
Xenia.
Alper.
Lenny.
Und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses wie stichten wir jetzt
raus? Eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.